Nachmittagsmagazin für subversive Unternehmungen. Dafür begrüßen wir am Telefon Herrn Wirbesal, Thomas Wirbesal. Guten Tag.
Hallo, Herr Pommerin.
Wir wünschen uns heute ein komprimiertes Paket Aufklärung. Sie nehmen teil an den Sitzungen, nicht allen, aber einigen, des Bundestagsuntersuchungsausschusses im Rahmen der Öffentlichkeit dieses Ausschusses. Besteht für alle Menschen die Möglichkeit, sich dort einzutragen und an den Sitzungen teilzunehmen. Und wir wollen heute einen Bogen schlagen, der auch Ihre eigenen Erfahrungen als kritischer Polizist umfasst und Ihre Möglichkeiten, bestimmte Ereignisse, bestimmte Vorkommnisse im NSU-Zusammenhang, aber auch im weiteren Zusammenhang von Polizei, Kriminalität einzuordnen und darzustellen.
Ja, dann lassen Sie uns anfangen.
Wir fangen an. Wir fangen an mit einer bitteren Nachricht, die uns in dieser Woche erreicht hat. In Berlin gibt es ja den Marsch der Flüchtlinge, die dort gegen die Resistenzpflicht und gegen alle menschenrechtsentwürdigenden Erfahrungen demonstrieren und sich dort zu einer Mahnwache niedergelassen haben. In der vergangenen Woche hatten die Flüchtlinge die nigerianische Botschaft besetzt, um dort zu protestieren gegen die sogenannten Botschaftsanhörungen, womit offenbar fingierten Dokumenten, Aussagen, Staatsangehörigkeiten festgestellt werden und dann diese Menschen auf dieser Grundlage ausgewiesen werden. Bei der Räumung durch die Berliner Polizei ist es zu schlimmen Verletzungen, schlimmen Entwürdigungen und Erniedrigungen gekommen. Es gibt darüber ein Tondokument und das wollen wir uns jetzt zunächst gemeinsam anhören.
In the station, the police said they can kill us here in Germany and nobody got to ask.
So as we reach police station, they started kicking me, bah, 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 bah. The other one have to beat me. Say I deserve it. I don't have right to demonstrate inside the Nigerian embassy. I say no, this is my land, I have to demonstrate.
Wir sind alle in Isolationszellen gekommen und mussten da stundenlang halt ohne was zu trinken oder was zu essen bekommen verweilen. Ich wurde dann abgeholt, Fotos zu machen und auch Fingerabdrücke abzunehmen. Dabei wurden verschiedene rassistische Sachen gesagt, Richtung, wer hier abgeschoben werden soll. Und Leute wie ich seien ja nur der Abschaum der Gesellschaft.
Ich war im Gefängnis. Ich habe über 9 Stunden da war. Das ist hier kalt und dann die Fenster ist das auf. Auf Boden ist das kalt. Warum? Wir sind Politikaktivist. Wir sind genau für Mensch. Warum diese Verhältnis bei uns?
Er hatte mich genommen am Hals, hat mich runtergezogen auf die Liege und angefangen halt, die beiden anderen Polizisten haben angefangen, meine Schuhe auszuziehen und hat mich halt da angegrinst, indem er mich halt so leicht gewürgt hat. Also es war halt nicht wirklich würgen, aber es war halt so ein Drohszenario.
Danach ist sie beginnen mit kaltes Wasser, viele kaltes Wasser auf mich gegießen, auf ganze mein Kopf war ganz nass und sie haben nur ausgelacht und ja, jetzt ich bin erkältet.
Dann meinte der nicht uniformierte Polizist, hast du ihr schon gesagt, dass es gleich knallt? Ja, aber anscheinend versteht sie kein Deutsch, war dann halt auf die Antwort. Und dann habe ich nur einen dumpfen Schlag halt von der Seite halt gespürt. Bin so gegen diese Ablage, wo man Papiere rauszieht, so angeknallt.
I was still asking why, what do you want? You have already investigated and you have everything. They say no, we have to take your fingerprints. Four policemen, they came from behind and they kicked me down like this. And I felt down like this. Like this. And they kicked me here, stapling here like this. Another one was here, doing like this, and standing over here, and standing over here, and someone with this like, oh, and another one or two here. There are about six of them. They were forcing like this to make my in order to take the fingerprints, but it was really not good for me.
Am 16. Oktober kamen einige Personen, die am Tag zuvor bei der nigerianischen Botschaftsbesetzung verhaftet worden waren, zu uns in die Arztpraxis und wurden von mir als Ärztin untersucht. Sichtbar war bei diesen Personen vor allem Hämatome im Schulterbereich, im Nacken und am unteren Rücken. Außerdem waren multiple Prellungen festzustellen, vor allem der Schultergelenke, aber auch des Thorax, was zu Bewegungseinschränkungen und Schmerzen beim Atmen bei den betroffenen Personen geführt hatte. Vor allem aber war auch festzustellen, dass die Personen unter einem starken Eindruck von ihren Erlebnissen standen und immer noch sich im Schockzustand befanden.
They kick me, turn me over, beat me, kick me, kick me. You see my eyes? All my jaws. You can see my eyes if I turn this way. They kick me. They beat me, more than 20 of them. They were beating me and beating me. I was shouting and shouting. Nobody could help. Nobody. They were making fun of me and beating me. The ladies among them were laughing, beating me until I was completely down. They said if I die, that nobody cares, that the German government don't need us, they don't want us, they don't like us.
Ich habe über den Mord von Uri Diallo gefragt und diese Gewalt gegen Uri Diallo. Und sie haben nur gelacht.
I thought that's the end of my life, because from there I had a very serious torture, which I didn't know what kind of force they used on me.
I was on the ground and they used the handcuff, they press it and they dragged me through it and lift me up, lying all my weight on my hands. And I lost consciousness throughout that day.
They were pushing me, hitting me. It was really hard and traumatized experience. I don't know that the police are trained to be brutal in Germany. So-called German Democrat government. I don't know.
I call it racism. I call it hatred, pure hatred. That is colonial injustice. This is one of the things we are fighting for. They colonize us in our country, they colonize us here. In every aspect, we are not independent. We are still under this colonial injustice and manipulation.
رفتار پلیس در واقع برای من ترس، من از رفتار پلیس نترسیدم. و در واقع توی مبارزم با اونها خیلی جدی تر شدم.
War in der Nähe von Sterben. Ich habe keine Angst. Und auch, ich bin ein Mensch, wenn jemand mich unterdrückt, ich möchte weiter dagegen machen.
I was not interested in all what they are telling me. What I was after, to let them know that we are here and we shall continue with this fight until we gain our freedom, because it's our right to be here, to move, to have speech, to have residence, to have stay because as far as human beings we are concerned, we have equal rights without any boundary.
Dieses Tondokument ist uns am Mittwochabend zugegangen. Es ist nachzuhören unter freie-radios.net über die FSK-Homepage und auch auf YouTube als Video zu sehen. Wenn man das jetzt nochmal so hört, könnte man fast quasi das Gefühl, die Sendung beenden, weil es fehlen einem eigentlich die Worte. Nichtsdestotrotz, wir haben da jetzt heranzugehen, Herr Wippesaal, Bundessprecher der Organisation Kritische Polizistinnen und Polizisten.
Ja, Pommerin, das ist normales Verwaltungshandeln in den Polizeien unserer Republik. Nach wie vor. Das war in den 90ern manifestiert in Hamburg um den Hauptbahnhof, St. Georg etc. gegen beschwerdeschwache Bevölkerungsgruppen, insbesondere negroid aussehende Menschen. Und das läuft nach wie vor. Sobald eine Kontrolle fehlt, also Öffentlichkeit oder vernünftig oder einfach menschenfreundlich und normal denkende Vorgesetzte nicht zugegen sind, geht's los. Das, was die Bürger dort erzählt haben von ihrem Aufenthalt an den Dienststellen des LKA Berlin, das ist die Normalität.
Mhm. Sie haben beziehungsweise die Organisation Kritische Polizistinnen und Polizisten auf der Internetseite vor längerer Zeit eine Bemerkung zu Lübeck, was die Verfilzung von Polizeistrukturen und der Partei der Republikaner angeht. Ich habe mich in diesem Zusammenhang daran erinnert.
Ja, also wir bewegen uns jetzt immer noch im Dunstkreis der Polizeien. Auch mit Ihrer Frage, noch nicht richtig Verfassungsschutz, noch nicht richtig die Untermaßigkeit der Arbeitsweise von Abgeordneten, auch in parlamentarischen Untersuchungsausschüssen. Nichtsdestotrotz, das Beispiel der Bundesschule des Bundesgrenzschutzes, jetzt Bundespolizei, ist, denke ich, überragend, weil dort in Kohortenstärke Personal rekrutiert werden konnte für die rechtsradikale Partei der Republikaner, um auf irgendwelchen Listen kommunalpolitisch Landesebene anzutreten. Also die Polizisten und die, es gab ja auch in Berlin zum Beispiel über 20% Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte, die die Republikaner wählten damals. Also der Boden ist bereitet, der Mainstream ist auch klar und nach wie vor wird vor dieser Dimension die werden die Augen geschlossen, insbesondere auf der parlamentarischen Ebene, auch bei den Grünen inzwischen. Und bei Journalisten gibt es auch nur noch Ausnahmen, denen das einfach klar ist, ob sie denn immer alles transportieren können, ist eine zweite Sache.
Wir haben nicht umsonst nochmal darauf Bezug genommen, weil im Zuge dessen, wo wir dann jetzt hinkommen, gibt es eben auch die Aufdeckungen der Kuckucksklan-Zusammenhänge in der baden-württembergischen Landespolizei.
Genau, das ist dann die Kontinuität.
Und wir werden später darauf zurückkommen. Sie nehmen an den Sitzungen des Bundestagsuntersuchungsausschusses teil, soweit Ihre Zeit es Ihnen erlaubt und die Sitzungen öffentlich sind. Das ist ja auch nicht immer der Fall.
Also an fast allen Sitzungen, die öffentlich stattfinden, bin ich häufig noch mit anderen Mitgliedern unseres kleinen Vereins oder Berufsverbandes präsent. Mhm. Und wir haben so gute Gesprächsdrähte halt in den parlamentarischen und auch zu Journalisten.
Ja. In diesem Zusammenhang, vielleicht geben Sie erstmal so eine Übersicht dessen, was Ihnen so dort aufgefallen ist, sowohl was die Arbeitsweise anbetrifft, als auch die Ergebnisse, die öffentlich bekannt gewordenen Ergebnisse.
Ja, also um jetzt nicht in Vorlesungscharakter auszuarten, nur ganz prägnant zu beiden Fragen jeweils ein Antwortkern. Also die Aufklärungsarbeit des Parlamentarischen Untersuchungsausschusses in Berlin des Bundestages neben den drei PUAs der beteiligten Landtage leidet vor allen Dingen unter diesem Mangel, dass halt kein fachkundiger Mensch vorhanden ist. Also es weiß offenkundig niemand, wie tatsächlich operativ mit V-Leuten bei Polizeien und bei unseren Geheimdiensten gearbeitet wird. Die Abgeordneten bekommen lediglich etwas erzählt, mal von Zeugen, ein anderes Mal, was weiß ich von wem. Und ein anderes Problem ist, dass diese Mitglieder des Untersuchungsausschusses und der in Berlin arbeitet, schon abgehoben gut zu anderen parlamentarischen Untersuchungsausschüssen des Bundestages, was maßgeblich am Vorsitzenden Edati liegt. Die werden massiv behindert. Also entweder durch informationsunwillig herumlabernde Zeugen, wobei es auch schon das Gegenteil gegeben hat, oder indem ganze Aktenbestände vernichtet werden. Mhm. Also das, was man allgemein, also die Arbeitsweise des Untersuchungsausschusses hat sich an der Strafverfahrensordnung zu orientieren, Verdunklungshandlung nennt. Mhm. Also reihenweise müssten bestimmte Zeugen, die dort aufgetreten sind, überprüft werden, ob sie nicht selbst Rechtsextreme sind. Das betrifft besonders einige Verfassungsschutzbeamte. Und also diese Kategorie Verdunklungshandlung steht ohnehin im Raum. Mhm. Denken Sie nur an diese Tatsache, dass der Verfassungsschützer in Hessen, der bei dem Kassler-Mord nichts gehört, nichts gesehen, nichts gerochen haben will, dass der Junge nie in U-Haft einzog. Also jeder normale Bürger wäre längst weggesteckt worden.
Hm. Das allerdings, und damit kommen wir auf zwei Details, hat ja selbst der damalige Innenminister und jetzige Ministerpräsident Hessen in seiner Vernehmung kundgetan, er hätte diesen Mann in Untersuchungshaft genommen, wenn er zuständig gewesen wäre. Er hatte allerdings ja auch einen Anruf seines damaligen bayerischen Innenministerkollegen, wonach eben dieser hauptamtliche Verfassungsschützer als Tatverdächtiger in Frage kommt.
Ja, natürlich, das ist er ja auch gewesen. Also die Kriminalbeamtinnen und Kriminalbeamten, die damals den Fall bearbeitet haben, den können Sie heute noch einmal hinstellen. Sie werden nicht schnell genug vollgemacht werden bei den Dingen, die als Behinderung bei ihrer Ermittlungstätigkeit erlebt haben durch Behörden des Landes Hessen. Verfassungsschutz und Innenministerium.
Ja, springen wir in diesem Zusammenhang mal, weil es bezog sich ja konkret auch auf eine Untersuchungsausschusssitzung, die Sie auch miterlebt haben, zu der dann anschließenden Veröffentlichung, nämlich gar keine. Dieser Hinweis des bayerischen Innenministers hat in der Öffentlichkeit trotz von dem Ministerpräsidenten noch einmal wiedergegeben keine Rolle gespielt.
Ja, also das ist einfach.
Hat sie nicht wiedergefunden.
Auch die veröffentlichte Meinung nicht alles mitbekommen kann. Bitte unterschätzen Sie auch nicht. Die haben nicht die Protokolle die Journalisten, nicht die Protokolle der Untersuchungsausschüsse, und das geht ja manchmal über 12, 14 Stunden im öffentlichen Bereich, sondern die sind darauf angewiesen, was sie vor Ort mitbekommen. Man kann nichts aufzeichnen, fotografieren während der Sitzung etc. Also da habe ich noch ein gewisses Verständnis. Die Dimension, die diese Aussage des Ministerpräsidenten aus Hessen hat, ist uns beiden klar. Aber so ist das ja jetzt inzwischen seit vielen Monaten. Hier geht eine Granate nach der anderen hoch.
Andere Granate, wie Sie das nennen? Wie Sie das nennen? Ist die Sitzung aus der letzten Woche.
Genau, Fritzsche.
Da ist durch den skandalösen Auftritt dieses Herrn Fritzsche, der gilt als heimlicher Innenminister, ist völlig überdeckt worden, welch ein riesiges Ausmaß die Aktenvernichtung gehabt hat. Wenn Sie das vielleicht nochmal darstellen können.
Ja, also erstmal zu der Bedeutung Fritzsche. Fritzsche war...
Aber das machen wir dann nachher, Wirbelsal. Sonst würden wir ja den gleichen Fehler machen, den die Medien gemacht haben, indem sie sozusagen diesen Auftritt dieses Herrn Fritzsche so als die Schlagzeile genommen haben und dabei völlig übersehen haben, welches Ausmaß die Aktenvernichtung angenommen hatte.
Also Fritzsche hat ja mitgeteilt, was dann später noch durch den vorgeblichen Sonderermittler, der ebenfalls von dem CSU-Mitglied, Fritzsche ist ja auch CSU-Mitglied, Friedrich, also dem Bundesinnenminister, eingesetzt worden ist, dass 310 Akten nochmal jetzt im Juli vernichtet worden sind. Neben den gut 20 Akten aus dem November, Dezember und Januar dieses letzten Jahreswechsels. Über diese Akten entstand ein Hype in der Bundesrepublik, also sondersgleichen, sag ich mal.
Über die 26.
Über die 26. Die 310 ging in der Tat, genau wie Sie es eben dargestellt haben, weitestgehend unter. Obwohl darin...
Die sind von der Spree in die Elbe und von dort in die Nordsee und in den Atlantik gespült worden.
Mhm. Und obwohl darunter 26 Handakten von G10-Überwachungsmaßnahmen enthalten waren, also Telefonüberwachung der Geheimdienste. Man versuchte, die Abgeordneten also irgendwie flach zu halten in ihrer Aufregung, indem man sagte, es seien ja nur Handakten. Wobei Insider eben wissen, dass in den Handakten nicht nur das steht, was in der Hauptakte steht, sondern noch viel brisanteres Zeugs mehr. Einfach Dinge, die man nicht in die Hauptakte im Moment haben will, aus unterschiedlichsten Gründen. Darüber hinaus wurde klargestellt durch diesen Sonderermittler und Fritsche verkaufte das ja schon vor, dass über 90 dieser 310 Akten Personalbezug zur NSU haben. Gleichzeitig wurde immer das Sprachbild kommuniziert, dass ja die Mehrzahl der vernichteten Akten keinen Bezug zum NSU haben. Also es toppt die Vorgänge aus dem November bis Januar noch um ein Vielfaches. Und man kann darüber hinaus feststellen, dass die Anweisungen des Bundesinnenministeriums aus dem Juli, nämlich ab dann keine Akten mehr zu vernichten, genau zum richtigen Zeitpunkt gekommen ist. Also zu dem Zeitpunkt, zu dem die Mittäter aus den Verfassungsschutzämtern weitestgehend sicher sein können, dass die Akten nicht mehr existieren oder die Akteninhalte vor allen Dingen, bei denen Beamte aus den Verfassungsschutzämtern belastet werden können. Hm. Also das ist unglaublich.
Ja, wenn wir das nochmal aufschlüsseln. 94, habe ich gelesen, Akten mit direktem NSU-Bezug waren unter diesen 310 Akten.
Darunter auch richtige Personalakten von NSU-Informanten und Zuarbeitern. Ja. Also einschließlich dieses tollen V-Manns des LKA Berlin, der den drei Jungs, den beiden und dem einen Mädchen auch noch über ein Kilo Sprengstoff besorgt haben.
Hm. Und der mehrfach den Aufenthaltsort genannt hatte.
Richtig, oder auch die Akte von dem Menschen aus Baden-Württemberg, der sogar bei den G10-Überwachungsmaßnahmen in der Abteilung gearbeitet hat und dann hauptamtlicher Verfassungsschutzbeamter und dann den Leiter des Ku Klux Klan Deutschland, gleichzeitig Baden-Württemberg, anrief, um ihn zu warnen, dass eine Durchsuchung bevorsteht. Hm. Was der noch alles gemacht hat, das kann man sich also vorstellen, aber das ist noch nicht belegt.
Zu warnen,
verstehen Sie, das sind Tathandlungen.
Ja.
Das ist auch nicht irgendwie indiziell oder wir können nicht beweisen, sondern es ist völlig klar, dass die Bombe, die noch unter der Oberfläche liegt, noch nicht gezündet hat, nämlich, dass man die direkte Tatbeteiligung von Verfassungsschutzbeamten durch Rat oder Tathilfe belegt hat.
Mhm.
Und dazu werden wir hoffentlich noch kommen.
Mhm.
Es gibt andere Kenner dieser ganzen Materie und Insider aus den Apparaten, die sagen, also ich werde auch mal gefragt, wenn ich berichte, und damit kommen die durch? Und dann, wenn ich das so reflektiere bei anderen Gesprächspartnern, wird gesagt, ja, damit kommen die durch.
Mhm.
Weil wer soll da genauer hintergucken? Also wer soll jetzt im Bundesinnenministerium eine Hausdurchsuchung durchführen, ob man noch mehr findet als das, was schon geschreddert ist oder auch in den anderen Ämtern? Das macht man ja nicht. Der Hilferuf, dieser Notschrei aus Thüringen, dass der Innenminister sämtliche Akten ungeschwärzt nach Berlin geschickt hat, ist ein so schlagendes Beispiel dafür, in welchem katastrophalen Zustand, also der Innenminister hat es begriffen, in welchem katastrophalen Zustand die Verfassungsschutzämter sind. Man kann denen nicht trauen.
Mhm.
Wenn man den Auftrag gibt, so wie das ja ab November letzten Jahres geschah, nachdem die drei sich exekutierten, beziehungsweise dann auf der Flucht gegriffen wurden, die Tschepe, wenn man den Ämtern den Auftrag gibt, jetzt aufzubereiten, die Akten zusammenzustellen, dann ist das gleichzeitig der Auftrag, beseitigt das, was euch belastet, also quasi auch die politisch Verantwortlichen. Mhm.
Dieser Satz ist der Kern offenbar dieser 94 Akten. 94 geschredderte Akten mit direktem NSU-Bezug, die bedeuten können, dass hauptamtliche Strukturen des Verfassungsschutzes direkt in die Tätigkeiten des NSU involviert sind.
Ja, klar.
Ja, und Sie sagen so, ja, klar, Sie sind quasi täglich damit beschäftigt, aber für viele Menschen entschleiert sich das Ganze jetzt erst ganz allmählich, wie so festzustellen ist.
Ja, das gilt ja auch für die Abgeordneten, was Sie gerade formuliert haben, Herr Pommerin. Mhm. Es dauert eben einfach zu lange, wenn überhaupt, bis man unhaltbare Darstellungen, also von Zeugen da im Untersuchungsausschuss und bestimmte Aktenaufbereitungen, die man dann ausgehändigt bekommt, häufig noch geschwärzt und anderes mehr abgearbeitet hat. Also während dieser Zeitverluste werden die Lügengebäude aus den Ämtern, so es irgend möglich ist, geflickt. Und die Zivilgesellschaft, also auch Sie und ich und natürlich auch die Parlamente, müssen sich neuerlich dran abarbeiten. Und deswegen ist das so schwierig, bis also auch der Letzte, sag ich mal, begriffen hat, welches Programm hier läuft. Mhm. Diese Ämter resultieren eben aus braunen Kadern. Das sind noch NSDAP-Leute, die das aufgebaut haben. Und das wurde jetzt ständig als Kontinuum weitergeführt. Mhm. Deswegen wird auch jetzt 2011, 2012 verdunkelt. Deswegen war es auch nicht möglich, über 13 Jahre lang diese NSU auffliegen zu lassen, weil sie die schützenden Hände aus den Verfassungsschutzämtern zur Seite hatten. Deswegen, also die Trotteligkeiten der Polizeien, können wir auch nochmal separat behandeln. Oder auch dort die Rechtslastigkeit in der Denkweise, das nicht zu verharmlosen. Aber das entscheidende Moment war, dass immer dann, wenn Polizeibeamte nah dran waren, der Verfassungsschutz hineingewirkt hat. Und das kenne ich ja noch selbst aus meiner Zeit im Landeskriminalamt, dass wir bestimmte Erlebnisse hatten, wo der BND Wünsche geäußert hat, also Bundesnachrichtendienst, für befreundete Dienste im Nahen Osten oder sonst was, irgendeine Drecksarbeit zu erledigen.
Sie haben mal berichtet davon, dass in den, also weil das betrifft jetzt die Polizei, der geheime Teil der Polizei, der Staatsschutz, dass dort bürgerrechtlich angehauchte Polizistinnen und Polizisten sehr schlechte Bewerbungskarten hatten, wenn sie dort tätig werden wollten.
Ja, gar keine. Also dafür ist nicht nur mein Beispiel Referent, sondern da kenne ich einige andere Kollegen. Also schon normale Sozialdemokraten haben da ein Problem zu arbeiten. Wenn ich Ihnen erzählen würde, was zum Beispiel im höheren Dienst, auch bei den Pensionierten, über einen rechten Sozialdemokraten wie Henning Foscherau, der jahrelang Bürgermeister, also Ministerpräsident in Hamburg gewesen ist, gesagt und gedacht wird, oder dass bestimmte Leute aus diesem Kreis, höherer Dienst Polizei Hamburg, dann zu einer Veranstaltung nicht hinwollen, wenn er dort redet, dann ist das nur ein Ausdruck davon. Und ich selbst habe erlebt, ich wollte mein berufspraktisches Studienhalbjahr beim Staatsschutz machen in Hamburg. Und wenn ich Ihnen die Begründung nenne, weshalb das nicht gehen konnte, dann ist dem Letzten auch klar.
Ja, also erzählen Sie doch.
Es ist ein rechter Haufen.
Ja.
Staatsschutz bundesweit, genauso wie Verfassung. Und das fällt den wenigsten, das können die wenigsten Abgeordneten realisieren. Hm. Die wollen es nicht glauben, auch bei den Grünen nicht. Also jetzt gerade dieses Beispiel mit der Berliner Polizei, ich kenne Berliner Abgeordnete, also auch auf Landesebene, die halten das, haben das nicht für möglich gehalten.
Ja, das müssen wir vielleicht nochmal ein bisschen erläutern. Dieser ominöse V-Mann des Landeskriminalamtes Berlin, der eng Kontakt hatte zu Cepe, Mundlos und Böhnhardt, der ihnen Sprengstoff besorgt hat und der auch den Aufenthaltsort mehrfach seinen V-Leuteführern kundgetan hat, das war eben kein Verfassungsschutz-V-Mann, sondern das war ein Polizei-V-Mann.
Genau, und das korrespondiert mit ihrem Einspielvideo zu Beginn.
Mhm.
Weil das ist ja noch ich sag mal, also so bitter das ist für die Betroffenen, aber das ist ja noch flach, ne? Das ist ja, ist sehr, sehr unangenehm, aber das, was die Kategorie dieses V-Mannes wird da nicht annähernd erreicht. Mhm. Die direkte Zulieferung von Sprengstoff in der Obhut, also das LKA.
Und wir haben aber einen Innensenator in Berlin, der das abgestritten hat und erst nach hartnäckigen Nachfragen und Vorlegen von Beweisen das dann zugegeben hat. Und bei der entsprechenden Innenausschusssitzung in der letzten oder vorletzten Woche sich krank gemeldet hat.
Ja, also dieser Innensenator ist genau so eine Minustype wie den wir jetzt hier in Hamburg haben. Also das ist ein Trauerspiel. Der Innensenator in Berlin ist fachlich, also vollkommen unkundig, verlässt sich auf die Zuarbeit aus seinem Apparat und damit ist er schon verlassen. Und das dokumentierte sich nirgendwo so krass wie an diesem Vorgang. Er hat das Parlament belogen, das ist belegt. Nicht nur den Ausschuss, er hat das Parlament belogen, sogar mehrfach. Versuchte dann seine Interimspolizeipräsidentin als Baueropfer aufzubauen. Davon ist er auch wieder zurück, musste er zurückweichen, weil das so schnell durch... Also er ist völlig überfordert.
Wir haben ja den gleichen Vorgang in verschiedenen, auf verschiedenen staatlichen Ebenen, ministeriellen Ebenen. Hier im Fall des Berliner Innensenators haben wir... ja, in dem Moment, wo das nicht mehr anders gehen musste, das zugegeben werden, dann wird sich dafür entschuldigt, dass das ein peinliches Versehen gewesen sei. Fast wortgleich kam das Gleiche aus dem Verteidigungsministerium.
Oh, de Maizière.
Im Zusammenhang mit der Mundlos-Geschichte im Bundeswehrzusammenhang.
Es gibt eine übergeordnete Haltung, eine übergeordnete Führung, der sich im Moment alle Exekutiven unterordnen. Ob Verteidigung, ob Verfassungsschutz, ob Polizei. Und das ist diese Kategorie, von denen wir jetzt vor gut einem Monat geschrieben haben, gesprochen auch schon vorher, dass es also diese Monstermine gibt, die noch nicht losgegangen ist. Und ich kann nur hoffen, dass vor allen Dingen dieser Untersuchungsausschuss unter Edertis Führung weiterhin konsequent nachbohrt. Es gibt noch einen ganz, ganz, ganz großen Mangel an der Aufklärungsarbeit. Also es fehlt an richtig guten Fachleuten in diesen Ausschüssen und deren Mitarbeiterstäben. Und es gibt in der Herangehensweise keine richtige Systematik, Herr Pommerin. Mhm. Die hüpfen von einer, also Sie kennen ja den Spruch von Geißler, dass ständig, also Generalsekretär der CDU war, dass jetzt wieder eine neue Sau durchs Dorf getrieben wird und dann stürzen sich alle drauf, Politik wie Medien und Bevölkerung. Mhm. Und so ähnlich ist es hier auch. Mhm. Dann geht bei Ku Klux Klan was hoch, dann hüpfen sie darauf, dann geht in Berlin dieser Form und dann hüpfen sie darauf. Was völlig unter die Räder zu geraten droht, ist der Ausgangspunkt der jetzigen Arbeitsweise, nämlich der 4. November. Mhm. Da ist nämlich was schiefgegangen. Vorher ging auch schon gelegentlich was schief, wie in Hessen, in Kassel bei dem Tod, dass der Verfassungsschützer praktisch aufflog, aber man hat es geschafft, ihn dann doch zu schützen. Aber die Geschichte, als so wird es ja dargestellt, der eine sich auf Verlangen töten ließ und der andere einen Freitod begangen und die dritte dann das Haus sprengte und damit in Brand setzte und eine völlig ungeordnete Flucht hinlegte. Da ging etwas schief.
Da ist irgendwas schiefgelaufen, ja.
Da geht man im Moment nicht ran. Also diese ganzen Pseudo-Ermittler in den Ausschüssen, das ist der Haupt, das wäre der klügste Ansatz, wenn man dort mal richtig hineinginge. Hm. Man findet nämlich dann, wenn etwas schief geht, auch am ehesten Ansatzpunkte, was wirklich los ist. Und Sie wissen, wie oft die Zschäpe allein nach der Explosion, nach der Inbrandsetzung des Hauses im Innenministerium das Innenministerium angewählt hat.
Und umgekehrt.
Und umgekehrt. Das heißt, da gab es noch ganz aktuell Kontakte und Drähte, sonst würde sowas nicht stattfinden. Und diesen Bereich, da verlassen sich anscheinend einige, sowohl der zuständige Untersuchungsausschuss des Landes als auch im Bund darauf, was ihnen zugeliefert wird.
Mittlerweile sind ja durchaus, keine Ahnung, die Zahlen habe ich jetzt nicht genau, aber so fünf V-Leute, die engen persönlichen Kontakt gehabt haben zu den drei NSU-Leuten. Darunter auch der baden-württembergische V-Mann, Chef des Kuckucksklan und Polizist. Dort, Kuckucksklan, kommen auch weitere Namen ins Gespräch. Es sollte gestern, ich habe nichts gelesen dazu, eine Erklärung des baden-württembergischen Innenministers geben zum aktuellen und neuen Ermittlungsstand. Es kommt ins Gespräch, dass die Michelle Kiesewetter, Polizistin, einen Vorgesetzten hatte, der Ku Klux Klan Mitglied war.
Das ist aber auch schon zig Wochen bekannt.
Ja.
Aber es wird immer gedeckelt. Nicht? Man muss gucken und wieder ziehen und zerren. Das ist völlig richtig, was Sie sagen. Also 5 V-Leute waren dicht dran, was bisher bekannt ist. Über 100 Unterstützer haben die drei gehabt. Über 100 Rechtsextremisten und Radikale sind noch per Haftbefehl im Untergrund. Also die Dimension ist heftig. Das NSU ist auch keine singuläre Erscheinung, sondern aufgrund dieser Zahlen muss man alleine davon ausgehen, dass Ähnliches noch möglich ist oder auch noch als ins Hellfeld gelangt. Und zum Ku Klux Klan, da haben wir kritische die sichere Kenntnis, dass eben weit über ein Dutzend, wenn nicht Dutzende Polizeibeamte aus Baden-Württemberg mit dem NSU in Kontakt gewesen sind. Wir haben einen Vorgang, aufgrund dessen wir wissen, dass es dort bei bestimmten Festivitäten in der Nähe des Tötungsorts der Polizeibeamtin Kiesewetter immer wieder bei bestimmten Festivitäten, wenn das Gros der Menschen abgezogen war um 1-2 Uhr nachts, auch die drei auftauchten.
Welche drei?
Schäpe, Mundlos, Böhnhardt.
Moment, können Sie das nochmal...
Und gleichzeitig etliche Polizisten aus Baden-Württemberg präsent waren. Man ließ dann die Sau raus. Also ich meine jetzt damit harter Rechtsrock wurde gespielt. Es fanden natürlich entsprechende Gespräche statt, aber davon haben die wenigsten was mitbekommen. So, und bis heute, und dies Gedruckse da auch in Baden-Württemberg unter einer grün geführten Landesregierung ist genauso unerträglich wie vieles andere. Bis heute meldet sich offenkundig kein Polizeibeamter aus diesem Kreis und sagt, pass mal auf, ich habe das und das erlebt damals, Ende der 90er. Ich weiß zumindest das und das, auch wenn es dann und dann abbricht, meinetwegen 2002 oder 2004.
So, jetzt rollen wir das Ganze nochmal auf. Erste Frage, ist dieser Vorgang bereits irgendwo mal publiziert?
Nein, der ist noch nicht publiziert.
Ich habe
auf dem 2-jährigen Gedenktag, sage ich, für Stuttgart 21 angedeutet, als ich da ein bisschen sprechen konnte. Aber das ist noch nicht publiziert und es arbeiten da verschiedene Menschen dran. Aber ich habe den Eindruck, das suppt da vor sich hin.
Also dann gehen wir da mal ins Detail. Was für Feiern haben wann und wo stattgefunden?
Lassen Sie das mal jetzt so im Raum stehen. Also die Aussage ist klar, es gab solche Ereignisse, Feiern, die drei tauchten da auf, etliche Polizeibeamte.
Die drei, das wiederhole ich nochmal, heißen Mundlos, Schäpe und Böhnhardt.
Und es wurde entsprechend gefeiert und entsprechende Gespräche wurden geführt. Also nochmal einen anderen Gesichtspunkt, weil, verstehen Sie, man kann ja auch denen geben, was man will, also den staatlichen Behörden. Also zum Beispiel diese Information, die ich Ihnen eben gesagt habe, die wurde entwickelt über einen Mensch, der sich an uns gewendet hat, der uns ganz klar gesagt hat, ich gehe nicht mehr an die Polizei oder an andere. Also es war eine Person, die wurde sogar von Vorgesetzten bestimmter Polizeibeamter da unten ständig ins Gespräch genommen, dass sie doch bitte sich darum kümmern möchte, dass eine Person aus ihrem persönlichen Nahfeld, also ein Polizeibeamter, nicht mehr Kontakt zu diesem rechten Bereich hat. Also das heißt, noch weitere Vorgesetzten wussten mindestens andeutungsweise, was da abgeht. Und bis heute tut sich nichts. Aber nochmal ein anderer Gesichtspunkt. Wir hatten ja jetzt zu fassen auch Fritsches Auftritt mit den 310 geschredderten Akten Mitte dieses Jahres.
Ja.
Ein unglaublicher Vorgang. Danach kam der Sonderermittler Engelke in Zeugenstand, Der also Sonderermittler ist auch ein Euphemismus. Der wurde von Friedrich, dem CSU-Bundesinnenminister, eingesetzt, weil er eigentlich die 26 geschredderten Akten aus November bis Januar 2011/2012 aufarbeiten sollte. Und dabei stellte er fest, huch, da sind ja nochmal 310 Akten geschreddert. Dann hat er einen Bericht gemacht von 8 Seiten, der öffentlich ist, und einen weiteren Bericht von 80 Seiten, der nicht öffentlich, also geheim eingestuft. Mhm. Darüber haben heute, wurde er heute einvernommen in geschlossener Sitzung des Parlamentarischen Untersuchungsausschusses. Was ich eigentlich nur sagen möchte, ist Folgendes. Das ist schon Ausdruck von Augierstall, also Saustall, dass man überhaupt einen Sonderermittler einsetzen muss, um feststellen zu können, was wird in meinem eigenen Haus mit Akten gemacht. Normalerweise müssten dafür 1-2 Stunden reichen. Man fragt hinein und dann wird einem berichtet, die und die Akten sind dahin gegangen oder vernichtet oder stehen noch im Regal. Also der Begriff Sonderermittler für diesen Engelke ist schon eine Zumutung. Er kommt aus dem Verfassungsschutz. Er ist zuständig im Bundesinnenministerium jetzt in der Unterabteilung Verfassungsschutz. Und der Junge, also der, von dem können wir nichts erwarten. Der spielt das Spiel weiter mit, was die Kölner gern, also das Bundesamt für Verfassungsschutz sitzt ja in Köln, gerne haben möchten. Weil das sind, und so reiht sich ein Vorgang an den anderen. Und viel wesentlicher sind die groben Züge. Also wenn ich Ihnen vorhin gesagt habe, das Problem ist, dass keiner hinten richtig gucken kann, weil sie können schlecht, also der Parlamentarische Untersuchungsausschuss kann keine Polizisten in Marsch setzen, um das Innenministerium in bestimmten Bereichen durchzusäubern. Mhm. Geht nicht. Mhm. Das heißt, die können verarscht werden und sind praktisch ohnmächtig. Mir geht auch inzwischen längst auf den Zeiger, und nicht nur mir, auch vielen Journalisten, wenn immer wieder das Entsetzen und die Fassungslosigkeit von Sprechern der Fraktion geäußert wird, nach der nächsten Schredder-Aktion oder einer anderen Form von Unwahrheit, mit denen sie konfrontiert werden. Die müssen langsam mal begreifen, dass das Ganze, was mit ihnen gemacht wird, System ist. Die sind gleichzeitig, also der Berliner Parlamentarische Untersuchungsausschuss des Bundestags, noch ausgesprochen erfolgreich, weil sie ständig durch ihre hartnäckiges Arbeiten die Behörden dazu zwingen, nochmal was zu vertuschen, nochmal was zu vernichten. Das ist schon ein Ausdruck ihrer relativ großen Erfolgsquote, die sie aufweisen. Hm. Ich sage nochmal, dank Edati. Hm. So ein Untersuchungsausschuss steht und fällt mit dem Vorsitzenden. Hm. Also niemand ist fehlerfrei, aber was Edati da leistet an Arbeit ist außergewöhnlich. Der hat auch eine entsprechende Urteilskraft, ist auch nicht so ein verschrobener Jurist, der aufgrund der dogmatischen Schulung schon gar nicht mehr erkennen kann, was tatsächlich, aber er ist Soziologe, das merkt man. Hm.
Wir haben, was die Arbeitsweise des Parlamentarischen Untersuchungsausschusses geht, noch einen Punkt nachzuholen. Die Nichtkenntnisse von Polizeiführungen, sagen wir mal, Führungsrichtlinien, V-Leute-Richtlinien, vielleicht mögen Sie da noch einiges beitragen.
Ja, die werden ja normalerweise unter Verschluss gehalten. Trotzdem gibt es für die Führung von V-Leuten auf Bundesebene durch die Polizei einheitliche Richtlinien. An denen wird regelmäßig und immer wieder, also nicht immer, aber viel zu häufig vorbeigearbeitet. Immer dann, wenn es einem nicht in Kram passt. Denken Sie an bestimmte Verfahren, die mich selbst betroffen haben. Und dann gibt es natürlich noch die V-Leute-Führung bei den Verfassungsschutzämtern, die wiederum anderen Regeln unterstehen und wo es keine einheitlichen Richtlinien auf Bundesebene gibt. Da gibt es dann noch die Besonderheit, dass das Bundesamt für Verfassungsschutz ständig den jeweiligen Landesamt Meldungen machen muss, wenn es auf seinem Territorium, also meinetwegen in Thüringen oder Nordrhein-Westfalen, V-Leute führt oder angeworben hat, aber umgekehrt nicht. Daraus erklären sich auch viele Konfusionen, dass zum Beispiel bestimmte Landesämter Dinge gemacht haben, von denen die Kölner gar nichts wussten. Mhm. Und das ist ja jetzt nur so ein kleines Flashlight auf die, das kann man auch nicht alles in so einer Sendung darstellen. Entscheidend ist, wie tatsächlich gearbeitet wird mit V-Leuten. Und das ist ein Merksatz, Ich hoffe, der wird irgendwann jetzt überflüssig werden. Aber bisher gibt es im Untersuchungsausschuss nicht die Fachkompetenz, um sowas entsprechend schnell durchdringen zu können. Hm. Als sie es überhaupt durchdringen.
Hm. Sie muss das schon ein bisschen erläutern, weil Sie sind im Gebiet, aber der Hörerinnen und Hörer, für die wirkt das wahrscheinlich nebulös.
Ja.
Also wenn Abgeordnete diese Arbeit nicht durchdringen können, woran scheitern sie?
Weil ihnen die Kenntnisse fehlen. Hm. Weil sie sich darauf verlassen müssen, was die Zeugen gerade präsentieren. Das sind ja teilweise hochkarätige Beamte, Abteilungsleiter, stellvertretende Präsidenten oder eben Präsidenten. Und wenn die sagen, ja, das wird so und so gemacht, dann was sollen die, woher sollen die es anders wissen? Das kann man wirklich nicht also richtig vorwerfen. Aber was man vorwerfen kann, ist, sie können sich die Fachkompetenz in ihren Mitarbeiterstab holen. Mhm. Also auch jetzt bei der Bearbeitung der Schäferakten ist natürlich spannend, wie damit umgegangen wird. Und lassen Sie mich das jetzt noch anbringen, was vorhin erstmal verschoben werden musste. Dieser CSU-Innenstaatssekretär Fritsche, den ich da oder wir letzte Woche Donnerstag erlebt haben im Untersuchungsausschuss, der war 9 Jahre stellvertretender Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz. Mhm. Er war am Bundeskanzleramt zuständig für die Koordination der Nachrichtendienste, also BfV im Besonderen, und ist jetzt natürlich auch wieder als zweiter Mann derjenige, der nach innen führt. Die Behörden und auch solche Organe wie Verfassungsschutz werden nicht in der Regel nicht durch den Präsidenten geführt, sondern durch den Stellvertreter. Der Präsident entscheidet natürlich, wenn etwas spitz auf Knopf ist und politisch hochbrisant, aber er hat vor allen Dingen Repräsentationsaufgaben, andere Geschichten. Die echte operative Führung der Organisation läuft durch den Stellvertreter. Und was Fritsche uns geboten hat, also der Öffentlichkeit, das ist dermaßen, aber das passt natürlich mit diesem CSU-Bundesinnenminister wunderbar zusammen.
Ja, und führen Sie das gerne aus.
Ja, er hat im Grunde, obwohl er über eine Zeitspanne recherchieren sollte, jetzt aus der Funktion im Bundesministerium, also aus einer Zeitspanne recherchieren sollte, als er selbst im Verfassungsschutz die Führungsverantwortlichkeit Nummer 1 hatte, auch wenn der Präsident des Bundesverfassungsschutzes jetzt zurückgetreten ist vor einigen Wochen, der muss sein eigenes Handeln prüfen. Hm. Und deswegen ist auch völlig klar, die Schredder-Aktion sowohl im November, Dezember und Januar fanden zwischen Köln und Berlin, also Bundesamt für Verfassungsschutz und Bundesinnenministerium, natürlich nach Koordination statt. Hm. Diese Geschichte, dass ein Referatsleiter eigenmächtig ist, ist ja lächerlich. Hm. Sondern man hat gesagt, pass mal auf, also Köln hat gesagt, hier Berlin, wir haben die und die Inhalte in den Akten. Wenn ihr wollt, machen wir das öffentlich. Und Fritsche ist da immer mit im Spiel, das ist doch völlig klar. Machen wir das öffentlich. Und dann hat man abgewogen, was den größeren Schaden hat. Wenn man es einfach vernichtet oder wenn die Inhalte so bekannt werden und zusätzliche Beweise existieren. Mhm. Und die Entscheidung kennen wir alle. Also es ist eine massive Verdunklungshandlung. Mhm.
Interessant war ja bei dem Auftritt, also erstens nämlich das, ein niederer Referatsleiter war die verantwortliche Person, aber interessant war ja auch die praktische Zuständigkeit dieses Herrn Fritsche während der NSU-Morde und der Ermittlungen und die damaligen Ergebnisse, wo er heute Aussagen trifft, die zu einem damaligen Gutachten so gar nicht gepasst haben.
Ja. Vollkommen richtig, Herr Pommel. Also Fritsche hat damals klar ausgewiesen, er hat das unterschrieben, dass es keinen Rechtsterrorismus in der Bundesrepublik gibt. Und heute sagt er immer noch, das ist alles richtig gewesen. Und genauso auf die Frage, ob nicht früher die Anordnung aus Berlin hätte kommen müssen, keine Akten zu schreddern, ob das nicht ein Fehler war, keine solche Anordnung zu geben, sagt er heute noch, nein, es war kein Fehler, es war richtig, weil man sich darauf verlassen konnte, dass nichts geschreddert wird. Das Gegenteil ist natürlich der Fall, wie Insider von Ministerialbürokratien wissen. Selbstverständlich vernichtet die Ministerialbürokratie das, was sie zutiefst belasten kann. Mhm. Also was übrigens auch jetzt Verwunderung hervorruft, vor kurzem hat Professor von Arnim, das war in verschiedenen Zeitungen zu lesen, also dieser
Staatsrechtler,
Professor von der Verwaltungshochschule des Bundes, geäußert, und der hat natürlich, also er hat keine richtige Kompetenz für Polizei und Verfassungsschutz, aber er hat ganz klar formuliert, er kann nicht mehr nachvollziehen, warum derzeit ständig politische Beamte auf Verfassungsschutzämter oben raufgesetzt werden und nicht Fachleute. Also die Hütte brennt, auch im Bundesinnenministerium. Die Verfassungsschutzämter müssen in ihrer Existenz nicht richtig fürchten, weil die großen Parteien wollen die alle behalten, selbst wesentliche Teile der Grünen. Auch wenn die Grünen in Niedersachsen einen gegenteiligen Beschluss am letzten Samstag auf Landesebene formuliert haben. Aber sie haben größte Probleme. Und was ich äußerst schwer nachvollziehen kann, ist, dass solche Koryphäen wie Hans-Christian Ströbele oder Wolfgang Wieland für die Grünen, die selbst reichlich Erfahrung als Anwälte mit den Machenschaften schon von Staatsanwaltschaften und von Kriminalpolizei haben, angelegentliche auch von Nachrichtendiensten. Die haben ja auch die Geschichte mit Libyen in Berlin hier als Organe der Rechtspflege mitbegleitet, weil sie entsprechende Mandanten hatten, dass die dermaßen stillhalten. Mhm. Also denen muss klar sein, was alles möglich ist. Und dann kann es nur noch darum gehen, dass man möglichst mehr Beweise findet. Also wir haben jetzt schon Indizien und Beweise und dann entsprechend politisch auftreten. Und auch da kommt viel zu oft als Sprechblase, also Wolfgang Wieland ist ja der Obmann für die Grünen im Untersuchungsausschuss in Berlin, kommt als Sprechblase, ja, es stellen sich jetzt noch mehr Fragen als vorher, obwohl wir ja Antworten erhofft haben, oder ich bin überrascht und das ist ein Affront gegenüber dem Parlament. Es fehlen die klaren Feststellungen, die längst angezeigt werden. Mhm. All das ist ein staatstragendes Moment, was dem Anspruch unseres Grundgesetzes zuwiderläuft. Weil bei solchen Machenschaften, die beste organisierte Kriminalität wird immer noch von Staatswegen gemacht, wenn es hart auf hart geht.
Wir haben ja mit dem Auftreten von Herrn Fritsche, auch andere waren schon sehr in diese Richtung, haben wir aber erlebt, dass es ein Selbstverständnis gibt bei Leuten dieser Führungsfunktionen, ein absolutes Selbstverständnis, dass das, was sie machen, also ein Beispiel dafür war der BKA-Chef im Untersuchungsausschuss und auch die Vorgänge im Vorfeld der Vernehmung von Herrn Bouffier, ein Selbstverständnis, was darauf hinausläuft, dass in einem engsten Zirkel führender Politiker und dann dieser Behördenspitzen alle Legitimität staatlichen Handelns sitzen würde, gesellschaftlichen Handelns damit dazu, und die Parlamente gefälligst die Klappe zu halten haben.
Ja, da werden alle Regularien, die von der Verfassung und anderen Gesetzen vorgesehen sind, getunnelt. Also ein Beispiel ist ja aus der Innenministerkonferenz in Bayern, dieses eine sogenannte Kamingespräch. Bei jeder Ministerpräsidentenkonferenz und Innenministerkonferenz gibt es Kamingespräche. Das ist der informelle Teil. Da gibt es keine Protokollführung, kein Protokoll. Und da werden Dinge besprochen, die eben genau diesen Charakter oft haben. Nicht immer, aber oft haben. Und wenn Beckstein klar gemacht hat, was verschiedene Zeugen zum Ausdruck gebracht haben in ihren Aussagen, dass er das als Kriegserklärung empfinden würde, wenn das Bundeskriminalamt die weitere Bearbeitung des NSU-Komplexes, also damals ja die besondere Aufbauorganisation BAO Bosporus in Nürnberg, dass er das als Kriegserklärung eben aufnehmen würde. Also so ein Vorgang, und daraufhin sind die anderen Innenminister eingeknickt und auch der Bundesinnenminister, wir werden das ja noch mit Vergnügen dann hören können, wenn da Otto Schily aufläuft, wie er das einordnet. Aber das ist eben auch normal. Das ist wie die Non-Paper-Problematik, dass Dinge zu Papier gebracht werden, die dann offiziell nie existieren. Also ich rede jetzt von Behördenhandeln. Und so ist das auch auf der Ebene der Spitzen der Exekutiven.
Hm. Wir haben hier nochmal einen Artikel nach der Vernehmung dieses Herrn Fritschl aus der Taz. Um das nochmal kurz zu vertiefen. Im Jahre 2003 war an die Spitze des Verfassungsschutzes ein Schreiben gerichtet, eine Anfrage gerichtet, ob im Zusammenhang mit den Morden ein Neonazi-Zusammenhang bestehen könnte. Das war von Herrn Fritschl damals beantwortet worden, damit, dass er selber die drei, Mundlos, Zschäpe, Bönhardt, ins Gespräch gebracht hat. Die seien untergetaucht und man wisse nichts von ihnen. Zudem fehle für einen sogenannten bewaffneten Kampf aus der Illegalität die nötige Unterstützung. Das Ganze zu einem Zeitpunkt, wo es schon 4 Mordopfer gab.
Ja, das ist so ein Minusbeispiel. Oder man kann auch sagen, das ist ein weiterer Beleg, wie schützende Hände aus den Verfassungsschutzämtern dem NSU-Trio ihre Terrorakte weiter haben fortführen lassen können, beziehungsweise, dass sie nicht entdeckt wurden.
Mhm.
Weil das ist wunderbar, da muss man ganz anders reingehen in der Befragung, nach unserem Dafürhalten. Fritschl ist, entweder wurde er schlecht informiert, da muss man gucken, wer ihm diesen Schrott als Vorlage gegeben hat, oder er hat bewusst eine solche falsche Darstellung an die politische Führung, Leitung seines Hauses gegeben.
Mhm.
Und damit ist er dann Mittäter.
Mhm. Mittäter. Wir haben in diesen Tagen, springen also jetzt ins Jahr 2012, Ende Oktober, in diesen Tagen zu verzeichnen, dass aus der CSU-Pressestelle, die heute Redaktion angerufen wird, sie möge die Berichterstattung über den SPD-Landesparteitag unterlassen. Wir haben einen Ministerpräsidenten dort, einen CSU-Ministerpräsidenten, der den Mann entlässt. Das klingt alles so ein bisschen wie dieser untere Referatsleiter, der alleine verantworten soll, dass diese Berge von Akten geschreddert worden sind. Wir haben ein ganz selbstherrliches, offensichtlich selbst abgehobenes und unkontrolliertes Tun dieser führenden Behörden und politischen Leute. Und wir haben gleichzeitig einen Bundesinnenminister, der in dieser Situation die Hetze gegen Asylbewerberinnen aus Mazedonien und Roma versucht, in den Mittelpunkt der Berichterstattung der Medien zu hieven.
Während gleichzeitig der Bundespräsident und die Bundeskanzlerin bei der Einweihung des Mahnmals der rund 500.000 von den Nationalsozialisten ermordeten Sintis und Romas macht. Also es ist irre. Es ist irre. Das ist wie ein blöder Film.
Mhm.
Und auch dieses Gerede von Verschwörungstheorien, also Menschen, die so daherreden, wie wir Kritischen oder auch andere dort im Ausschuss, die werden bezichtigt, Verschwörungstheorien zu pflegen. Nein, es ist genau umgekehrt. Wir orientieren uns an den Fakten, an den vorliegenden Aussagen. Und die Verschwörungstheorien wurden von den Ermittlungsorganen, Verfassungsschutzbehörden in die Welt gesetzt. Es ist nämlich eine Verschwörungstheorie, dass diese 10 Taten nichts miteinander zu tun gehabt haben sollen, bei den Fakten, die damals schon auf dem Tisch lagen.
Für die Erkenntnis dieser Dinge ist der Begriff der Verschwörung gar nicht notwendig, sondern eher äußerst hinderlich. Es handelt sich um sowas wie eine stillschweigende Übereinkunft, wäre mein Fazit zu diesem Zeitpunkt. Herr Wirbesal, vielen Dank, ja?
Ich hoffe, geholfen haben zu können. Ihnen noch einen schönen Tag, Herr Pommerin.
Dankeschön. Wir sprachen mit Thomas Wirbesal, Bundessprecher der Organisation Kritische Polizistinnen und Polizisten.